Die Schlammschlacht eskaliert in diesem bereits hitzigen Wahlkampf zur Nationalratswahl 2024. Diesmal sind wir, die alternativen Medien, ins Visier geraten. Der Deep State setzt alles daran, uns am 29. September, dem Tag der Abrechnung, vom österreichischen Parlament fernzuhalten. Dieser totalitäre Vorstoß der schwarz-grünen Bundesregierung ist nichts weniger als ein Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit und somit die demokratischen Grundwerte unseres Landes. Über diese besorgniserregende Entwicklung und noch mehr darf ich jetzt mit Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet sprechen. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke für die Möglichkeit.
Stefan, es ist beispiellos. Das hat es in der Zweiten Republik in Österreich noch nicht gegeben, dass am Tag der Abrechnung am 29. September oder dass am Tag einer Wahl, einer Nationalratswahl, freie Journalisten, freie Medien nicht ins Parlament können, nicht dürfen und das auf Anweisung des ÖVP-Innenministeriums. Was sagst du zu diesem, ja, mitunter totalitären Vorstoß?
Es ist eine weitere Demaskierung, die das System hier betreibt. Es hat ja begonnen am gestrigen Montag mit einer umfangreichen Medienberichterstattung, dass das einschlägige Medium, ein Globalistenmedium, verstrickt mit den Bilderbergern und Freimaurerstrukturen, der Standard, dass dieses Medium begonnen hat, gegen Auf 1 zu hetzen und zu skandalisieren, dass Auf 1 sich schon vor Monaten im Parlament akkreditiert hat, dort einen Standplatz zwischen den anderen großen Sendeanstalten hat und sie skandalisiert haben, dass es nicht möglich sein kann, dass ein alternatives Medium aus dem Parlament berichtet. Jetzt haben wir heute am Dienstag schon die nächste Eskalation, dass gewisse Journalisten schon per Brief benachrichtigt wurden, dass sie nicht ins Parlament hinein dürfen und diese Weisung vom Innenministerium der Republik Österreich ausgeht, denn sie sollen ja, wie wir jetzt gerade in diesen Minuten erfahren haben, eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Da hast du den entsprechenden Paragraphen ja auch schon vorliegen. Und dieses Ausschlussverfahren betrifft im Moment, wo wir diese Sendung aufzeichnen, noch nicht mich als Person, auch noch nicht meinen Kollegen Martin Müller-Mertens oder andere Auf1-Kollegen, aber sie betrifft dich. Du darfst nicht ins Parlament, du darfst nicht hinein, du hast es schon schriftlich zugestellt bekommen, oder eben auch Journalisten wie Florian Machel von Report 24 oder vom Magazin Info Direkt Michael Schafmüller, sie dürfen nicht ins Parlament.
Ich habe das Schreiben auch hier. Wir haben uns, du hast es eingangs schon erwähnt, wir haben uns Mitte des Jahres bereits angemeldet auf 1 und RTV, um gemeinsam eine Wahlsendung dort zu veranstalten. Wir haben mittlerweile auch schon den Plan unseres Studios erhalten vom Parlament. Und ich muss dazu sagen, nicht das Parlament hat uns abgewiesen, sondern eben das ÖVP-geführte Innenministerium. Und ich habe auch hier das Schreiben, das habe ich gestern um 16.31 Uhr erhalten. Ich habe auch mittlerweile Beschwerde eingelegt. Und interessant ist ja in diesem Zusammenhang, du hast den Paragraph 22 angesprochen, FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär Christian Hafenecker hat ja jetzt auch eine Anfrage gestartet, warum und mit welcher Begründung eben das Innenministerium diese Journalisten ausgeladen hat, insbesondere auch mich und in weiterer Folge wahrscheinlich auch dich. Und Paragraph 22 ist ja ganz spannend, das ist ja vom Sicherheitspolizeigesetz, das bedeutet, dass ÖVP-Innenministerium Gerner Kanner offenbar und Journalisten als potenzielle Schwerverbrecher betrachtet. Mich, in weiterer Folge dich, Infodirekt-Chefredakteur Schafmüller oder Florian Machel von Report 24. Was sagst du zu dieser dubiosen Herangehensweise, um uns freien Journalisten aus dem Parlament fernzuhalten?
Ja, noch einmal kurz zu diesem Paragraphen. Es steht ja dort wörtlich drinnen, dass ein vorangegangener, gefährlicher Angriff bereits stattgefunden haben müsse. Und dieser Angriff darf nicht irgendein Angriff sein, sondern er muss mit einer beträchtlichen Strafe bedroht sein, weil es ein Angriff gegen Leib, Gesundheit oder Freiheit sein soll. Und diesen Paragraphen führt man jetzt ins Treffen. Ich habe in einer ersten Reaktion Montagabend schon gesagt und vorausgesagt, sie werden Gesetze verbiegen, um die Berichterstattung alternativer Medien im Parlament zu untersagen. Und das erleben wir jetzt. Es hat nicht lange gedauert, nur wenige Stunden. Und sie haben diesen Paragraph sozusagen aus dem Ärmel geschüttelt. Und damit folgen Sie, wie das Caroline Edtstadler ja schon mehrfach gesagt hat, der globalen Agenda 2030 und den Vorgaben der Globalisten, ob die nun in der UNO sitzen, in der EU oder bei der WHO. Denn dort wurde bereits vorgebaut, dass man jeden, der nicht die gleiche Meinung wie die Globalisten vertritt, als potenziellen Gefährder und potenziellen Terroristen darstellt. Wir erinnern uns in der WHO, in der Corona-Zeit, ja, WHO-Zeit wäre auch passend, in der WHO-Corona-Zeit hat die WHO gesagt, dass jemand, der Desinformation zur Impfung verbreitet, schlimmer ist als jeder Amokläufer und jeder Terrorist. Denn ein Terrorist oder ein Amokläufer bringt vielleicht ein paar hundert Menschen um. Aber jemand, der Desinformation verbreitet und diese gefährlichen Genspritzen als gefährlich bezeichnet, was sie jetzt sind, was wir dank der RKI-Protokolle schwarz auf weiß haben, diese Person ist schlimmer als ein Terrorist. Und das haben sie ganz klar schon vorbereitet. Nachgezogen ist dann die Europäische Union, die von einer Infodemie gesprochen haben, also eine Infodemie, die tödlich ist, wenn man Desinformationen verbreitet. Und der Kampf um die Wahrheit ist ein gnadenloser Informationskrieg. Es gibt hier keinen Interpretationsspielraum. Es ist ein Informationskrieg um das Recht, selbst recherchierte Fakten verbreiten zu dürfen oder auch nicht. Und das Regime stellt sich jetzt in Österreich wieder so hin und sagt, ja, nur die einen Medien sind die seriösen Medien, das sind die Systemmedien, die am Gängelband der Regierung und der internationalen Institutionen hängen. Und die anderen, die frei sind von dieser Einflussnahme, das sind potenzielle Terroristen, die dürfen nicht einmal dorthin kommen. Und das Ziel ist natürlich, dass man uns alle weghaben möchte und es ist eine weitere Eskalation. Und der Deep State in Österreich, der sich hier über eine Kumpanei organisiert hat aus Politmarionetten, Systemjournalisten, Rechtsanwälten, NGOs, Rechtsextremismusexperten, die holen dann den Verfassungsschutz und das Innenministerium an Bord und diese ganze Mischpoke geht dann gegen alternative Medien vor. Das ist ein Abwehrkampf um ihre Macht und es ist eine weitere Eskalation.
Hast du damit gerechnet? Ich meine, man muss dazu sagen, Stefan, du hast das eingangs schon erwähnt. Wir haben uns Mitte dieses Jahres angemeldet, akkreditiert. Wie gesagt, wir hatten bereits einen Studioplan im Parlament, wo wir am Ende des Tages unser Studio aufbauen können. Jetzt, wenige Tage vor dieser Schicksalswahl, haben wir plötzlich die ersten Absagen erhalten. Wie gesagt, du wirst womöglich der Nächste sein, der betroffen sein wird. Was steckt da möglicherweise dahinter? Ist das Kalkül?
Natürlich ist es Kalkül, dass man das so kurzfristig macht und dass man natürlich dann versucht, auch uns irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bringen, was natürlich nicht gelingen wird, denn wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich traue diesem System alles zu, auch in der finalen Phase, dass sie noch zu weiteren Schmutzkübeln und zu weiteren Attacken greifen werden. Aber es ist jedenfalls so, dass sie durchaus in Panik sind, denn alle Umfragen bescheren ihnen ja eine furchtbare Niederlage. Denn wenn wirklich Herbert Kickl und die FPÖ als Nummer eins über die Zielgerade fährt am Wahlsonntag, wovon auszugehen ist, wenn sie nicht Wahlbetrug machen, dann ist das ja eine politische Zeitenwende in Österreich. Die FPÖ auf Platz eins, dahinter die ÖVP und dann alles weitere weit abgeschlagen. Das würde bedeuten, dass sich der Wähler in Österreich erwartet, dass auch Herbert Kickl und die FPÖ mit einer Regierungsbeteiligung beauftragt werden, denn so war es bisher immer. Man müsste dann nach deutschem Modell dies einfach ignorieren. Ich sage jetzt mal nach Erfurter Thüringer Modell müsste man dann einfach sagen, nein, alle anderen Parteien hängen sich gegen die Nummer eins ein. Wenn sie das tun, dann werden sie das Volk noch viel weiter gegen sich aufbringen, denn der einzige Grund, warum noch nicht mehr Parteien die FPÖ wählen, ist die ständige Nazi-Keule, der Nazi-Hammer, der geschwungen wird, um die Leute von der FPÖ fernzuhalten und dass man uns als alternativen und freien Medien, die die andere Seite zeigen, das Leben so schwer macht und uns ständig attackiert, hat den Grund, dass man natürlich glaubt, durch einseitige, immer wiederkehrende Propaganda ohne Gegenrede, ohne Widerspruch hier realisieren zu können, um sich noch einmal irgendwie rüber zu retten. Der Deep State, das kann man nur betonen, ist nicht nur eine Erfindung der sogenannten linken Kräfte, sondern die ÖVP ist das Zentrum des Deep States in Österreich. Das haben eben der angesprochene Christian Hafenecker und andere ausführlich über Untersuchungsausschüsse, über entsprechende Recherchen offengelegt. Das ist kein Geheimnis mehr. Sie haben ja sogar die Wahlumfragen frisiert und manipuliert. Das ist auch durch entsprechende Ermittlungsakten an die Öffentlichkeit gekommen. Ich möchte nur daran erinnern, dass beispielsweise über ein ein ÖVP-nahes Umfrageinstitut der damalige Pressesprecher vom Bundeskanzler Sebastian Kurz, nämlich Johannes Frischmann, und der Kurz-Intimus Thomas Schmidt ganz offen darüber geschrieben und gechattet haben über WhatsApp, über ihr Handy, dass sie die Umfragen nach oben frisiert haben, dass sie die SPÖ und die FPÖ kleiner gemacht haben und ihre eigenen Umfragewerte, tut da nochmal 3% dazu. So sind diese Umfragen zustande gekommen, die natürlich dann über die entsprechende mediale Begleitberichterstattung, es ist nichts anderes als Manipulation am Wähler, Wahlmanipulation, Wahlfälschung, das alles das gehört zum Repertoire. Und weißt du, Nico, es ist so, dass Demokratie, Pressefreiheit, all das ist Ihnen sehr gelegen gekommen zu Zeiten, wo Sie die absolute Oberhoheit über dieses Metier hatten, wo alles nach Plan lief, wo man die Menschen wie Schafe in eine Richtung treiben konnte. Und wenn dann aber jetzt Kräfte kommen, die dagegen arbeiten, ob in Politik, ob bei den NGOs, ob bei den alternativen Medien, dann plötzlich sind diese heiligen Kühe, Demokratie und Pressefreiheit, überhaupt nichts mehr wert. Man kann sie verdrehen und modellieren, wie man möchte. Das ist deren Masche. Sie meinen es mit der Demokratie und mit der Pressefreiheit keine Sekunde ernst. Und das ist etwas Gutes an diesem ganzen Wahnsinn, dass das jetzt immer mehr Menschen klar wird, weil sie die Masken fallen lassen.
Plötzlich wird auch hinterfragt bei gewissen Medien, die seit Jahrzehnten am Markt sind. Sind das überhaupt Medien? Darf man die überhaupt als Journalisten bezeichnen etc.?
Das ist ja noch besser. Ja? Wir werden juristisch als Medien wahrgenommen. Das bedeutet, wir bekommen Verfahren von der Com Austria, der obersten Medienbehörde. Oder wir müssen Medienstrafen zahlen, wie beispielsweise auf 1 an die Landesmedienanstalt Baden-Württemberg. Ich erinnere nur daran, dass man uns mit einer 195.000 Euro Strafe aus dem Satellitenfernsehen buxiert hat. Also überall dort sind wir Medien, aber wenn wir wo uns akkreditieren und berichten wollen, dann sind wir plötzlich keine Medien mehr. Es ist einfach nur mehr absurd. 40 Jahre nach Orwells 1984 sind wir dort angekommen, dass die Welt Kopf steht, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und ihre Demokratie ist Tyrannei. Das ist einfach nun offenkundig.
Zuvor sind noch einige Punkte angesprochen worden deinerseits, Stefan, die will ich jetzt noch einmal ganz kurz vertiefen. Du hast Wahlbetrug angesprochen. Vor kurzem war die Landtagswahl in Brandenburg, die ist über die Bühne gegangen und viele Kritiker sehen gerade auch durch die Briefwahlstimmen hier massive Verschiebungen. Was könnte uns möglicherweise bei dieser Nationalratswahl in Österreich erwarten? Beziehungsweise müssen wir ganz besonders mit Argusaugen auf diese Briefwahlstimmen schauen?
Also für mich ist völlig klar, dass all das, was Sie jetzt versuchen im Vorfeld, die Ausgrenzung, die Angriffe auf alternative Medien, die Angriffe auf die FPÖ und so weiter, dass alles darauf hindeutet, Sie wollen der FPÖ den Wahlsieg stehlen. Und sie werden es über die Wahlkarten versuchen. Wir haben es vermutlich jetzt schon live in Brandenburg und in Dresden, in Sachsen erlebt, dass bei diesen Wahlen das Kopf-an-Kopf-Rennen AfD gegen die amtierenden Regierungsparteien ganz knapp über die Briefwahlstimmen zugunsten der Altparteien ausgefallen ist. Man hat, wäre es an der Wahlurne gewesen in Brandenburg, hätte man ein ganz klaren AfD-Sieg gehabt. Über die Briefwahlstimmen hat sich das dann alles umgekehrt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die AfD und die FPÖ warnen ihre Wähler vor den Briefwahlstimmen. Das ist richtig, es gibt berechtigte Skepsis. Aber das System hat es, ob bei den Wahlmanipulationen in Berlin, wo die Wahlen wiederholt werden mussten, oder erinnern wir uns an die Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich, Norbert Hofer, Van der Bellen, Kopf-an-Kopf-Rennen. Plötzlich stellte sich dann heraus, dass aufgrund einer Vielzahl von Manipulationen und Wahlfälschungen diese Wahl wiederholt werden musste. Dort spielten auch die Altenheime eine Rolle, wo die guten sozialdemokratischen Betreuer am Werk sind und so weiter und so fort. Sie werden alles versuchen und ich sage voraus, wenn es knapp wird, werden sie über die Briefwahlstimmen der FPÖ den Sieg rauben wollen. Das ist vollkommen klar. In Thüringen war der Abstand so groß, dass sie nichts mehr manipulieren konnten und sie mussten es zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Das wäre die Chance auch für die FPÖ, dass sie mit 2, 3, 4% Abstand durch die Zielgerade gehen. Dann hilft auch Wahlbetrug nichts mehr.
Auch bei der letzten Europawahl haben wir es gesehen. Da haben vor allem linke Parteien davon profitiert. Vor allem die Neos, die Grünen, aber auch die SPÖ nicht profitiert haben. Vor allem die die FPÖ, aber auch die ÖVP. Also hier gilt es auch von Seiten der ÖVP mal zu hinterfragen, ist das alles, geht das alles ordnungsgemäß über die Bühne oder läuft da ganz gewaltig was schief?
Was natürlich auch noch zu sagen ist, ist, dass es besonders eigenartig, skurril ist, warum gerade diese Parteien, die überall die Digitalisierung vorantreiben, die überall uns nur mehr Zutritt mit QR-Codes und so verschaffen wollen, dass die noch kein besseres Wahlsystem gefunden haben, außer dieses Zettel ausfüllen, mit der Post wohin schicken, dann händisch auszählen. In Berlin landen dann AfD-Stimmen irgendwo in der Mülltonne und so weiter. Man könnte es aufgrund der Technik heute schon besser lösen, dass jeder eine zuordnbare ID oder ähnliches bekommt, aber ich wünsche mir dieses System auch nicht, denn dort sind wir dann in der Hand der Digitalkonzerne, denn die österreichischen und deutschen Experten werden es nicht hinbekommen technisch. Sie haben ja nicht einmal einen elektronischen Impfpass durchbekommen, obwohl es auf ihrer Agenda und To-Do-Liste gestanden ist. Also ich denke, die Unmittelbarkeit an der Wahlurne ist ein Minimum, das man voraussetzen muss. Wie hat man sich in Russland beschwert, als dort Wahlurnen gestanden sind, die teilweise transparent waren oder ähnliches? Bei uns werden die über die Post verschickt und das öffnet erwiesenermaßen den Betrug Tür und Tor.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Eingangs hast du auch erwähnt, die Nazi-Keule, die in diesem Wahlkampf sehr oft geschwungen worden ist. Ich erinnere da an ein wirklich bizarres Video, wo Herbert Kickl von der FPÖ gleichgestellt worden ist mit Adolf Hitler, ein absolut unterirdischer Videoclip. Dann gab es auch noch die Skandale rund um diese NS-Symbolik-Plakate, wo auch die FPÖ quasi hier dargestellt, aber auch die ÖVP wurde hier in einen Bereich des Nationalsozialismus gestellt, also absolut unterirdisch. Aber, und das ist interessant und das ist spannend, in diesem Zusammenhang, das waren Vereine, die urplötzlich aus dem, ja, wie Pilze aus dem Boden herausgewachsen sind, ganz kurz vor der Nationalratswahl. Und interessant, und das haben wir auch in der letzten Schicksalswahlsendung hier bei Auf 1 mit Christian Hafenecker besprochen, diese Vereine werden mitunter von Personen betrieben, die ehemals bei den Grünen oder auch bei den Roten waren. Ist das dieser mitunter auch Deep State, der dahinter steckt am Ende des Tages? Versucht man hier eben nicht diese Angriffe von Seiten einer Partei zu verüben, sondern eben den Umweg zu machen mit einem Verein, der jetzt eben ganz jüngst herausgestampft worden ist aus dem Boden und wahrscheinlich nach der Nationalratswahl überhaupt keine Bedeutung mehr haben wird?
Also wir wissen es ja aus den Kriegen des amerikanischen Imperiums, dass man nennt das dort verdeckte Kriegsführung, wenn plötzlich irgendwelche Firmen mit Söldnern im Irak einmarschieren und dort Massaker verüben oder dort False-Flag-Operationen verüben. Das ist verdeckte Kriegsführung im Krieg. Bei den Wahlen ist es einfach ein Ausguss und ein Ergebnis dieser riesigen Systemtentakeln, die überall verlaufen. Es ist eine riesengroße Krake und die hat halt viele Nebenarme. Und dann verlagert man eben gewisse Dinge an einen neu gegründeten Verein oder macht dort eine Postkastenfirma. Aber es stehen immer dieselben Kräfte dahinter. Dort, wo grün draufsteht, ist George Soros, der Meister der Wahlmanipulation, nicht weit. Und deswegen geht es in diese Richtung. Man versucht über dieses Rechtsextremismus-Framing schon das ganze Jahr hinweg die AfD, die FPÖ und auch in den anderen europäischen Ländern die Parteien der Opposition, die gegen den Globalismus stehen, zu diskreditieren, zu diffamieren, zu kontaminieren, sie quasi giftig zu machen, damit die Wähler sich nicht trauen, dort hinzugreifen oder dort ihr Kreuz hinzumachen. Das haben sich in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen rund 30% der Wähler nicht mehr aufschwatzen lassen. 30% der Wähler haben es durchschaut und sie haben ihr Kreuz dennoch bei der verpönten AfD gemacht und es wird in Österreich sehr ähnlich verlaufen. Aber, das Ganze hat noch einen unglaublichen Reiz für das System, denn es gelingt ihnen dadurch, ihre völlig abgewrackte volksfeindliche Politik weiter fortzusetzen, denn wer möchte denn bitte heute weiter eine Teuerung erleben, was nichts anderes als eine Enteignung ist? Wer möchte noch mehr Massenmigration haben, während die Sicherheitslage so schon ein Desaster ist? Wer möchte noch mehr CO2-Steuern und Klimawahnsinn, während die Belastungen so schon so groß sind, dass der ganze Industriestandort Europa geschreddert wird. Wer möchte, dass die Bauern noch weiter geschröpft und vernichtet werden? Wer möchte, dass Nord Stream-Anschläge, die ja jetzt die Urheber in die USA führen, die zur Energiekrise geführt haben, wer möchte, dass das nicht untersucht wird? Nein, die Wähler wollen alle das im Wesentlichen, was AfD und FPÖ sinngemäß anbieten. Aber sie trauen sich, diese Partei nicht zu wählen, weil dieser Nazi-Hammer noch so einschüchternd wirkt. Gerade in Brandenburg, die ältere Generation hat sich noch einmal schocken lassen vom Nazi-Hammer. Sie wollten keine rechtsextreme Machtübernahme der AfD und haben deswegen wieder die abgefragten Altparteien gewählt. Also es wirkt noch. Und wenn wir haben beispielsweise beim Bündnis Sarah Wagenknecht, also die Abspaltung der Partei Die Linke in der Bundesrepublik Deutschland, haben wir Umfragen gemacht bei Wahlveranstaltungen. Und dort haben viele gesagt, dass sie die Inhalte der AfD größtenteils gut finden, aber mit einer rechtsextremen Partei kann man nicht koalieren. Die glauben das, was ihnen hier über die Systemmedien und die Politiker ständig aufgeschwatzt wird, das glauben die noch. Und deswegen hat das noch eine große Macht für das System. Ein Drittel durchschaut es, und das ist auch schon eine große Anzahl, und von dort aus wird Veränderung ausgehen, aber das System will sich noch einmal entscheidende Monate und Jahre rüberretten. Das ist auch der Grund, warum wir bei Auf 1 hier einen Themenschwerpunkt setzen. Wir bringen diese Woche noch eine Broschüre heraus, auf die den Titel haben wird, Sie sagen die Nazis und Sie meinen dich. Das ist eine ganz 20-seitige Broschüre, wo wir umfangreich diese ganzen Argumente des Framings und der Gehirnwäsche aufarbeiten wollen. Es ist nämlich wichtig, dass wir jetzt die Menschen erreichen, die noch verständnislos neben diesen ganzen Prozessen stehen und nicht erkannt haben, welches Spiel hier gespielt wird. Die Leute sind bereit für Informationen, sie sind wissbegierig, denn sie merken, dass dieser ganze Transformationsprozess, dieser ganze Great Reset, dass der ihnen nahe geht und dass es ans Eingemachte, an ihre Existenz, an ihre Ersparnisse, an ihre Zukunft geht. Sie trauen sich noch nicht, die FPÖ oder die AfD zu wählen, vielfach. Aber es wird sich verändern und das System will über diese Nazi-Hammer das eben noch einmal hinauszögern.
Wobei man trotzdem dazu sagen muss, Stefan, das hat sich doch auch in den letzten Jahren etwas geändert. Ich erinnere mich vor 15 Jahren, wenn man da gesagt hat, man ist möglicherweise FPÖ-Wähler, da musste man aufpassen, wenn man in großen Betrieben arbeitet. Man musste aufpassen, dass man hier nicht möglicherweise gekündigt wird etc. Also da brauchte man ein anderes Parteibüchchen. Das ist mittlerweile anders. Das hat sich zumindest gewendet. Und das ist aber auch ein positiver Fortschritt. Das muss man auch an dieser Stelle einmal sagen.
In Österreich, in Deutschland werden AfD-Mitglieder gejagt, gehetzt, dort, wo es die Möglichkeit gibt. Sie werden denunziert am Arbeitsplatz. Es gibt unzählige Beispiele auch von körperlichen, tätlichen Überfällen. In Österreich hat sich das über die Jahre etwas normalisiert, aber dennoch ist es eine unglaubliche Ausgrenzung und wir wissen nicht, wie ohne diese mediale Manipulation dieser Wahlen, denn es ist ja Manipulation an der Information, Manipulation an der Gefühlswelt, wie ohne diese Manipulation die Österreicher tatsächlich wählen würden.
Da kann ich auch noch ganz kurz an die letzte Sendung von Die 100 von NDR erinnern, wo es quasi um die Gefährlichkeit der AfD gegangen ist, wo ja mittlerweile sich herausgestellt hat, dass da um die 9 bis 10 Komparsen möglicherweise von der NDR eingeschleust worden sind. Also sprich, von diesen 100 Personen waren 10 Komparsen. Diese wurden dann auch immer wieder in eine Interviewsituation gebeten, haben dann auch ihre Statements abgegeben. Da gab es zum Beispiel einen Komparsen, der ist Schauspieler, der ist Kleindarsteller quasi. Der hat urplötzlich seine Meinung pro AfD weg von der AfD hin gewandt. Und na, das wurde natürlich ganz groß ausgekostet und natürlich wurde das dem Zuschauer so verkauft. Der wurde als Bürokaufmann geinsertet. Ja. Also unglaublich, wie hier auch die Systemmedien, gerade auch in Deutschland, arbeiten in diesem Zusammenhang.
Diese genannte Sendung 100 war, das weiß man ja mittlerweile, in den letzten Tagen hat es hier viele neue Rechercheergebnisse gegeben. Dort war nicht nur ein Schauspieler, das war durchbesetzt von gecasteten Schauspielern, die eine Rolle übernommen haben. Denn die Systemmedien wollen eine Geschichte erzählen. Und da kommen wir wieder zurück zu der Ausgrenzung, die jetzt im Parlament stattfindet und noch weiter stattfinden soll. Dort begründen ja die einschlägigen Journalisten, dass Medien wie Auf 1 keinen objektiven Journalismus betreiben würden, dass wir ein vorgefertigtes Weltbild verbreiten würden. Ja? Und genau das machen sie selbst. Sie zeigen mit einem Finger auf uns und die anderen Finger zeigen zu ihnen zurück. Denn sie betreiben das, was sie uns unterstellen. Sie haben ein klar gefestigtes, teilweise klimakommunistisches, teilweise global faschistisches Weltbild. Sie wollen alle unter ihre Knute bringen und jeder, der nicht mitmacht, soll bekämpft werden. Das ist im Endeffekt deren Masche und sie behaupten dies von uns. Sie haben ein schlechtes Gewissen, sie wissen ganz genau, dass sie lügen und diese Lüge geht dem Ende entgegen, das ist vollkommen klar.
Österreich ist ein kleines Land, dennoch sind wir der Mittelpunkt Europas. Am Sonntag sind viele, viele, viele Augen auf uns gerichtet. Spätestens dann am Nachmittag wollen wir natürlich wissen, wie das Ergebnis am Ende des Tages ist. Kleines Land, große Wirkung, das muss man dennoch dazu sagen. Ja? Wir haben zuvor schon über diese Nichtregierungsorganisationen gesprochen, über die Vereine gesprochen, die hier Einfluss nehmen auf diese Wahl. Was beobachtest du da jetzt von außen auch? Weil ich weiß auch, dass das Medieninteresse, sei es aus Deutschland, Italien, Norwegen, auch aus den USA, aus China etc. groß ist. Sie wollen alle wissen, was hier vonstatten geht. Wie groß ist die Wirkung am Ende des Tages nach dieser Wahl auf globaler Ebene?
Ja, ich möchte hier bewusst ein paar Schritte vielleicht aus der Tagespolitik herausmachen. Wir müssen uns klar sein, dass die Globalisten mit der Corona-Inszenierung versucht haben, den Sack zuzumachen. Sie wollten eine globale Weltregierung installieren. Es war ein großer Testlauf, wie die Menschen die Digitalisierung, die Zwänge, erinnern wir uns, Lockdown, Impfpflicht in Österreich und weiten Teilen in Deutschland, Ausgangskontrollen, nur mehr Zutritt mit Gesundheitszertifikat am mobilen Telefon. All das, sie haben es getestet, wie weit machen die Menschen mit? Und nur durch den geeinten Widerstand der freiheitsliebenden Menschen in Deutschland, in Österreich, auf der ganzen Welt, weil sie die Wahrheit gesagt haben, weil sie sich verweigert haben, weil sie auf die Straße gegangen sind, nur deswegen wurde diese Hygienediktatur gekippt. Und sie haben es versucht, aber sie haben nicht aufgegeben, denn in ihren Schubladen lagern unzählige weitere Pläne. Wir haben den WHO-Pandemievertrag ausführlich über unsere Berichterstattung begleitet. Auch hier ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Wenn sie nicht durchkommen, ist das Vorhaben keineswegs ad acta gelegt, sondern sie versuchen es über weitere Anläufe. Erst diesen Sonntag haben die Vereinten Nationen, die UN, haben den sogenannten UN-Zukunftspakt beschlossen. Der UN-Zukunftspakt wird sinnigerweise von der Tagesschau als eine Reform für die Weltordnung bezeichnet, tatsächlich für die neue Weltordnung. Vorangetrieben wurde hier ein besonderer Notfallplan des Zukunftspaktes der UN von der deutschen Bundesregierung. Und dort wurde vorgelegt, dass im Falle von globalen Schocks die Macht und die ganze Verantwortung auf die UN auf eine internationale Ebene verlagert wird. Das bedeutet, man hat offenbar hier schon vorgebaut für den Fall der Fälle, dass es in Deutschland vielleicht eine AfD-Regierung geben könnte, dass es in Österreich vielleicht eine FPÖ-Regierung geben könnte, dass vielleicht Parteien erstarken könnten, die für diese Globalisten nicht 100% steuerbar sind. Denn ich möchte nicht sagen, dass diese Parteien ein Garant sind, dass sie gegen die Globalisten kämpfen. Es ist durchaus auch im Portfolio der Globalisten, es gehört zu ihren Strategien, auch die Opposition einzukaufen, ob über Geld oder über Bedrohungen, das wissen wir alles. Also wir wissen noch nicht, ob AfD und FPÖ das halten, was sie versprechen. Sie werden aber jetzt mit einer unglaublichen Vorschusshoffnung ausgestattet, auch von vielen Menschen, die nie AfD oder FPÖ gewählt haben. Aber die UN, die Vereinten Nationen, die WHO, die EU, die bauen schon vor. Und dieser Notfallplan, wie er von der deutschen Bundesregierung gefordert wurde, hätte eben vorhergesehen, dass in diesem Fall die ganze Verantwortung weg von den nationalen Parlamenten hin zur UN kommt. Dieser Notfallplan wurde diesmal am Sonntag noch nicht abgenickt. Es gab Mitgliedstaaten, die sich dagegen gestemmt haben, deswegen kam es nicht zur erforderlichen Mehrheit. Aber es wurde durchgepeitscht. Der globale Digitalpakt, so heißt das. Ich habe es hier bei Norbert Hering gelesen, Pakt für Digitalzwang zum Nutzen der Digitalkonzerne und für die totale Überwachung. Und hier wurde tatsächlich dieser Pakt auf den Weg gebracht, der uns in Zukunft noch mehr zwingen soll, über Mobiltelefone, über digitale Identitäten, über Apps, über QR-Codes, über Gesichtserkennung uns überall an jedem Ort auszuweisen. Und dort werden wir dann nicht mehr als österreichische Staatsbürger oder als deutsche Staatsbürger, sondern als Weltbürger geführt. Also man versucht mit allen Wegen und Mitteln auf globaler Ebene den Plan weiter zu verfolgen. Und wir wissen, dass sie das nicht im luftleeren Raum tun, denn gleichzeitig laufen ja die Planspiele. Welche Inszenierung, welcher globale Schock, von dem das WEF oder die UN hier spricht, welcher globale Schock kommen könnte, der dann dazu führt, dass dieser Notfallplan gezogen wird. Also sie bereiten logistisch vor, was dann mit Leben erfüllt werden könnte. Das muss nicht die Ergreifung einer rechten Partei in der Regierung sein, sondern das kann auch wieder eine neue Pandemie, das kann ein Krieg, das kann etwas Neues, Unvorhergesehenes, ein Klimaausnahmezustand sein. Dann wandert die Kompetenz von den nationalen Regierungen weg zur UNO, zur EU oder zur WHO. Und wenn in Deutschland, wenn in Österreich, wenn in diesen Staaten nationale Regierungen an die Macht kommen, dann wird es ihre erste Aufgabe sein, dort auszutreten, dort zu sagen, wir spielen das Spiel nicht mit, wir sind gegen diese Verträge, die unsere Vorgängerregierungen ohne direkten Volksentscheid der Bevölkerung, es gibt ja keine Legitimation zu diesen Verträgen, dass diese Regierung hier Schadensbegrenzungen betreiben müssen. Das ist unabdingbar notwendig, wenn sie das versäumen, also konkret auch Richtung einer FPÖ-Regierung gesprochen, wenn sie das versäumen, sind sie letzten Endes nur die Marionetten im großen Spiel und hier müssen sie dagegen halten. Ich möchte zu dieser digitalen ID noch vielleicht ein Zitat bringen. Dr. Sherry Tenpenny, die diesen Vorgang genau beobachtet hat, hat gesagt, jeder Bürger soll einen biometrischen digitalen Ausweis, eine digitale ID bekommen. Und sie verweist eben darauf, dass die ID auf jeden Bürger als Weltbürger laufen soll. Und das ist eine Entwicklung ganz klar hin zum totalitären Weltstaat, das ja immer als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Aber wir befinden uns in diesem globalen Machtkampf. Die globalen Eliten wollen die nationalen Parlamente beschneiden oder gänzlich abschaffen. Sie wollen ihre Pharma-Konzerndiktatur durchbringen und die Bürger, die überhaupt nicht verstehen, was hier passiert, haben momentan eine gute Chance, über die Wahlen hier das Ganze zu verlangsamen und vielleicht auch über, wie bei einer Corona-Aufarbeitung, die Verbrechen aufzurollen, die gelaufen sind oder die noch geplant sind.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Über all das, was du gerade gesagt hast, warnen alternative Medien, warnt auf eins seit Monaten, seit Jahren. Hier wird aufmerksam gemacht, die Mainstream-Medien tun das natürlich naturgemäß nicht. Umso wichtiger wäre es oder ist es, dass wir alternativen Medien am kommenden Sonntag, am 29. September, diesen großen Tag der Abrechnung aus dem Hohen Haus berichten. Wie eingangs erwähnt, wir sind gespannt, was die nächsten Stunden bringen werden. Wird es zu einer Absage kommen? Wird auf 1 dementsprechend aus dem Hohen Haus komplett ausgeladen? Wird auf RTV komplett ausgeladen? Aber Stefan, das hindert uns am Ende des Tages nicht daran. Wir werden am kommenden Sonntag, am 29. September ab 16.30 Uhr live gehen.
Also es ist für mich vollkommen klar, wir werden in Wien sein, wir werden beim Parlament sein. Ob wir im Parlament neben den großen Systemmedienstationen stehen, zwischen ORF, Tagesschau und RTL und von dort berichten werden, ob man uns noch einmal davor verbannen kann, denn das wird das letzte Mal gewesen sein, dann berichten wir eben vor dem Parlament, wir werden live filmen, ich werde versuchen, an allen Eingängen hineinzukommen. Also es ist völlig absurd, aber dann werden wir eben vor dem Parlament berichten. Wir werden eine Live-Sendung machen, 16.30 Uhr werden wir in Wien auf Sendung gehen.
Perfekt. Stefan, das war sie, die letzte Schicksalswahlsendung aus diesem Haus. Beim nächsten Mal sehen wir uns am kommenden Sonntag ab 16.30 Uhr live aus Wien. Ja, und bei uns geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter, liebe Zuschauer. Gerade noch in Ibiza, jetzt bei uns im Studio, der langjährige Bundesparteiobmann der FPÖ und ehemalige Vizekanzler von Österreich, Heinz-Christian Strache. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Grüß Gott, freut mich. Danke für die Einladung.
Herr Strache, wir haben uns einige Themenschwerpunkte für dieses Gespräch quasi vorbereitet. Zu Beginn möchte ich aber auf ein aktuelles Ereignis mit Ihnen eingehen. Es ist nämlich folgendermaßen, am 29. September findet ja bekanntlich die Nationalratswahl statt. Und mittlerweile ist bekannt, dass 4 alternative Medienjournalisten wurde es untersagt, an diesem historischen Tag ins Parlament zu gehen. Unter anderem auch ich, meine Person. wurde es untersagt vom Innenministerium, dass wir an dieser Berichterstattung teilnehmen dürfen. Wir wurden quasi als Schwerverbrecher eingestuft vom ÖVP-Innenministerium. Es ist wirklich ein Skandal. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafmecker hat es auch in einer OTS-Aussendung heute bekannt gegeben. Was sagen Sie zu diesem Skandal im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, es macht im wahrsten Sinne des Wortes fassungslos, denn was ist da für eine rechtliche Grundlage gegeben? Nämlich gar keine. Das ist also eine ganz klar politisch motivierte Aktion, die jeder rechtlichen Grundlage entbehrt. Das ist, man tritt da die Meinungsfreiheit, aber auch vor allen Dingen das Recht des freien Journalismus mit Füßen. Und man muss ja nicht alles der diversen Medien teilen, was die zum Besten geben in ihrer Berichterstattung. Aber es sollte ja Selbstverständlichkeit sein, dass alle Medienvertreter, gleich welches Couleur und welcher politischen Hintergrundsituation, sollten dort auch die Möglichkeit haben, eingeladen zu sein und darüber zu berichten. Und jeder Mensch kann sich dann sein freies Urteil über die Berichterstattung bilden. Das wirkt also ganz eindeutig nach einer politischen Willküraktion, die keinerlei Rechtfertigung hat und ja, ein Skandal ist.
Ja. Wir haben ja einige wirklich unterirdische Maßnahmen bereits in diesem Wahlkampf gesehen. Darauf gehen wir gleich noch näher ein. Aber drehen wir den Spieß einmal um. Ja? Stellen wir sich vor, es wäre umgekehrt. Es wären Falterjournalisten oder Standardjournalisten nicht, oder es wäre ihnen nicht möglich, im Parlament unmittelbar aus dem Hohen Haus zu berichten. Der Skandal wäre dementsprechend höher, oder?
Ja, mit Sicherheit. Und das zeigt ja, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Alles, was heute sich rechts der Mitte bewegt und befindet, wird verteufelt, wird kriminalisiert, wird verleumdet, wird an den Pranger gestellt und man erlebt ja da wahnwitzige Debatten und Bezeichnungen. Also da ist schon etwas, da hat sich was verschoben im Koordinatensystem in unserer Gesellschaft und wir erleben es ja auch in der gesamten politischen Debatte und auch im Umgang miteinander, wenn es um Brandmauern geht, wenn es darum geht, auch demokratische Wahlergebnisse nicht akzeptieren zu wollen. Da gibt es ja nicht umsonst den Spruch, wenn Wahlen etwas verändern würden oder könnten, dann wären sie schon längst verboten. Den Eindruck hat man manchmal bei dem System. Wir haben es jetzt auch in der ehemaligen DDR gesehen, bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und in Thüringen, wie da auf einmal man gegen die AfD losgetreten ist und sozusagen eine Brandmauer gebildet hat und manche von der CDU jetzt in Brandenburg sogar aus taktischen Gründen dann vorgeschlagen haben, die SPD zu wählen, damit die AfD knapp nicht stärkste Kraft geworden ist. Also es sind schon alles Entwicklungen, die beängstigend sind, weil Demokratie sollte anders funktionieren und man sollte Wahlen, Wahlergebnisse und Veränderungswillen der Bevölkerung artikuliert durch Wahlen ernst nehmen, aufeinander zugehen und auch einmal der Selbstreflexion leben, wenn man verloren hat. Und das findet oft nicht statt.
Aus Ihrer Sicht, sind das schon mittlerweile totalitäre Züge oder besser gesagt, sind das die letzten Atemzüge dieser schwarz-grünen Bundesregierung, um hier eine Wende dementsprechend noch zu verhindern?
Naja, sagen wir so, es ist zumindest ein autoritäres Verhalten, wenn man so umgeht. Ja. Und es zeigt, dass sich manche zu selbsternannten Moralaposteln erheben und mit ihren Moralansprüchen anderen die Legitimation versuchen abzusprechen. Und das hat was Autoritäres auf alle Fälle. Es ist nicht demokratisch. Und ja, man kann dann, also solche Entwicklungen führen dann auch in eine totalitäre Richtung, wenn man da weiter tut und nicht dagegen steuert. So gesehen muss man natürlich da wehrhaft auch dagegen aufstehen und Stellung nehmen. Das kann man sich nicht gefallen lassen.
Haben Sie so etwas in den letzten Jahrzehnten, wo Sie auch Bundesparteiobmann waren, jemals so in dieser Intensität erlebt?
Naja, immer dann, wenn die sogenannten Systemparteien nervös geworden sind, dass es einen demokratiepolitischen Umschwung geben kann und wir 2015 auch in Oberösterreich bei 30,4% ins Liegen gekommen sind und dann in Wien bei 31%, da hat man natürlich solche Verhaltensmuster im Vorfeld erlebt. Das hat immer angefangen zuerst mit dem Lächerlichmachen des politischen Mitbewerbers und Gegners, in dem Fall der Freiheitlichen. Dann hat man gemerkt, das nutzt nichts. Dann ist man mit der Nazi-Keile und mit der Faschismus-Keile vorgegangen. Und nachdem das dann auch nichts genutzt hat, hat man versucht, den anderen zu verleumden und zu kriminalisieren. Das sind die Muster, die ja auch Solzhenitsyn einmal beschrieben hat. Und ich muss das immer wieder zitieren, das Zitat, weil es einfach es auf den Punkt bringt. Politisch Andersdenkende werden von den Kommunisten kriminalisiert, ja, und nicht die Verbrecher verfolgt, sondern politisch Andersdenkende als Verbrecher abgestempelt. Das hat schon ein System.
Ja. Sie haben die Nazi-Keule angesprochen. Seit Wochen sorgt ja ein Clip vor allem in den sozialen Medien für Mordsfurore, wo unter anderem Herbert Kickl mit Adolf Hitler verglichen wird. Ist das schon der absolute Tiefpunkt aus Ihrer Sicht oder gab es ähnliche Züge in den vergangenen Wahlkämpfen auch unter ihrer Parteiobmannschaft?
Es gab es immer wieder. Unter Jörg Haider gab es solche unglaublichen Fehltritte der politischen Mitbewerber dann in meiner Zeit. Ich kann mich da erinnern, ein Baum, ein Strick, für Strache sein Genick, hat das, glaube ich, gelautet von der sozialistischen Jugend. Und andere Blödsinnigkeiten und Verrücktheiten bis hin zu solchen Vergleichen, die völlig unangepasst sind, weil in Wahrheit verharmlosen sie den Nationalsozialismus und sollten eigentlich verfolgt werden, strafrechtlich. Wer sich da hinstellt und solche Vergleiche anstellt, die also wirklich Hanebüchen sind, der verharmlost das Dritte Reich und auch die Verbrechen des Nationalsozialismus. Und das sollte eigentlich nicht durchgehen dürfen.
Aber gleichzeitig muss man ja auch dazu sagen, da merkt man schon wieder die absolute Doppelmoral. Wenn zum Beispiel während der düsteren Corona-Zeit Menschen Vergleiche mit dem Dritten Reich gezogen haben, ja, dann ist natürlich schon auch mitunter, oder gab es auch Haftstrafen, enorme Geldstrafen etc. Aber hier wäre es absolut kein Problem.
Das ist genau der Punkt, ne? Denn während der autoritären Corona-Entwicklung Menschen aufgezeigt haben, dass das gegen die persönliche Freiheit geht, gegen unsere Grundrechte geht, dass es nicht sein kann, dass es einen Impfzwang gibt und man quasi die Entscheidung, was die eigene körperliche Unversehrtheit betrifft, versucht staatlich da einschränkend zu behandeln und man dann Vergleiche angestellt hat mit der unseligen Zeit, sind solche Menschen verfolgt worden und da lässt man das zu, da ist es sozusagen die Freiheit in der politischen Auseinandersetzung. Und das zeigt schon, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Wann von der linken Seite Aktionismus gelebt wird, ist er legitim. Ne? Wann er von der rechten Seite kommt, auf einmal nicht mehr. Ja? Das ist so ein System, das auch durchschaubar geworden ist. Und in Wahrheit, die Bürger können diese ganzen Debatten gar nicht mehr hören. Das geht ihnen so auf den Nerv. Und das zeigt eigentlich, wie sehr manche da im Eck stehen, wenn sie solche Sachen bemühen und bedienen, das ist eigentlich ein Bumerang.
Ja, aber Sie haben es gerade gesagt, ich meine, nichtsdestotrotz, das Medienkartell arbeitet mit Volldampf, dass eben alternative freie Journalisten, alternative Medien nicht ins Parlament kommen dürfen. Auf 1 und RTV hätten beispielsweise geplant, oder es ist nach wie vor geplant, eine Live-Sendung aus dem Hohen Haus dementsprechend zu veranstalten. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert oder ob das über die Bühne geht. Live gehen wir auf jeden Fall. Das können Sie uns nicht unterbinden. Aber wie gesagt, ich meine, das wären alle Skandale gewesen, hätte es etablierte Medien getroffen. Ja,
mit Sicherheit.
Spielen diese Medien gemeinsam mit der Politik eine Rolle? Ist da ein gemeinsamer Schachzug irgendwie dahinter?
Naja, wenn es um die Freiheit der Medien geht und um den unabhängigen Journalismus, hört man ja oft, wie Medienvertreter das sozusagen auf ihre Fahnen heften, aber offenbar nicht pauschal für alle gelten. Ne? Und das ist schon sichtbar durch so eine Aktion, denn da sollten alle gleich welcher Couleur, gleich ob links, ob rechts, Hauptsache im verfassungsrechtlichen gemeinsamen Rahmen, keiner hat sich strafrechtlich was zu Schulden kommen lassen, sollte jeder gleich behandelt werden und die Möglichkeit haben zu berichten.
Aber Sie haben es eingangs schon gesagt, es sind die letzten Züge quasi dieses autoritären Systems, aber Sie werden am Ende des Tages auch diese Wende nicht verhindern können. Herr Strache, mich würde jetzt interessieren, wir haben jetzt eine regelrechte Wahlschlacht erlebt. Also es wurde wirklich... Auch der Deep State hat da mitunter seine Finger drinnen gehabt. Wir haben jetzt gerade auch das Video angesprochen von Herbert Kickl und Adolf Hitler, diesen Vergleich. Es wurden auch in Graz mitunter auch Plakate aufgehängt, wo auch Nazi-Symbolik zu sehen war. Das hat auch die ÖVP getroffen. Wir haben einen dynamischen Wahlkampf erlebt. Wir haben schwere Debatten erlebt etc. Also es wurde wirklich verbal gegeneinander geschossen. Was glauben Sie am Ende des Tages? Es gab ja auch unter Ihrer Zeit, wo Sie dann Vizekanzler geworden sind, vorab auch einen harten Wahlkampf mit der ÖVP. Kann Kickl, kann die FPÖ jetzt in irgendeiner Form einen Koalitionspartner finden oder ist das schier unmöglich am Ende des Tages?
Also möglich ist es immer. Ich glaube, es liegt immer an mehreren Entwicklungen und Prozessen. In der Vergangenheit war es so, dass ein Jörg Haider eine FPÖ bei 3% übernommen hat und natürlich mit der Zuspitzung dann auch gewachsen ist. Aber dann später natürlich auch den Weg in die Mitte beschritten hat. Und das wird der entscheidende Prozess sein, dass man dann auch als neue Volkspartei in die Mitte hineinstoßen kann und neben den ehemaligen sozialdemokratischen Wählern auch bürgerliche ÖVP-Wähler stark an sich binden kann, um diese bisherigen Großparteien auch als neue Großpartei nachhaltig ablösen zu können. Das wird also sozusagen die Entwicklung zeigen, wo man da steht. Ja. Die Frage wird sein, wer wird stärkste Kraft? Herbert Kickl hat mit der Freiheitlichen Partei die Chance, dazu stärkste Kraft zu werden. Die Europäische Unionswahl hat es ja gezeigt, bei 25% hat man dort schon den Platz 1 geschafft. Knapper als erwartet, die ÖVP war gar nicht so weit hinten. Aber in der Regel sollte bei einer Nationalratswahl das Wahlverhalten für die Freiheitliche Partei ein stärkeres sein als bei der Europäischen Unionswahl. Viele freiheitliche Wähler, die ja EU-kritisch sind, die gehen gar nicht zu einer EU-Wahl. Und daher glaube ich, dass natürlich das auch mit der Wahlbeteiligung hier bei der Nationalratswahl ein anderes Ergebnis zeitigen kann. Und wenn Herbert Kickl stärkste Kraft wird, dann hat er auch den demokratiepolitisch legitimen Anspruch, den Regierungsverhandlungsauftrag zu erhalten. Und da ist Van der Bellen als Bundespräsident natürlich in der Ziehung, das zu tun im Sinne der USAs, der Zweiten Republik, denn man sollte demokratische Wahlergebnisse respektieren, akzeptieren. Und dann liegt es an ihm, die Verhandlungen erfolgreich zu führen und auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Wenn er knapp hinter der ÖVP den zweiten Platz einnehmen sollte, na, dann wird die ÖVP den Verhandlungsauftrag bekommen. Und dann wäre die ÖVP gut beraten, mit der zweitstärksten Kraft in Verhandlung zu treten. Und ich glaube, da wird eines sichtbar, gleich wer stärkster oder zweitstärkster wird. Das Wollen der österreichischen Bevölkerung ist ganz klar Mitte rechts gelagert. Man wünscht sich eine Zusammenarbeit einer freiheitlichen Partei mit der ÖVP und vice versa zwischen ÖVP und der freiheitlichen Partei. Und da werden beide Seiten gut beraten, nach der Wahl ernsthaft aufeinander zuzugehen. Ob es dann gelingt, ist eine andere Frage, liegt an Inhalten, liegt aber wahrscheinlich auch da oder dort an persönlichen Sympathiewerten. Mhm. Und der Herr Nehammer dürfte offenbar nicht der Best Friend vom Herbert Kickl sein, das hat man jetzt auch in den Diskussionen gesehen. Aber beim Babler war es noch offensichtlicher. Und das ist natürlich beim Babler wahrscheinlich auch ein Verhaltensmuster gewesen. Also der steht mit dem Rücken zur Wand, ne? Der muss ein bisschen kakelen.
Ja. Aber das wäre ja auch gleich meine nächste Frage gewesen. Wie ernst zu nehmen sind diese Hickhack-Geschichten auch bei den Live-Debatten? Redet man in diesen Debatten natürlich ganz anders als hinter verschlossener Tür? Wie schaut das aus? Ich meine, Sie haben da die besten Erfahrungen in den vergangenen Jahren gehabt.
Naja, Wahlkampf ist natürlich die Zuspitzung deiner eigenen Positionen und Inhalte, das Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen und natürlich auch die harte Auseinandersetzung, das Gegenüberstellen oder die Spiegelung des anderen sichtbar zu machen, dass er oftmals im Wahlkampf, und das war ja immer so eine Strategie, auch damals 2017 der ÖVP, man hat gerne rechts geblinkt, um nach der Wahl wieder links abzubiegen. Und das ist natürlich jetzt offenkundiger. Und der Nehammer war ja die letzten Jahre ja mit den Grünen eigentlich permanent links abgebogen ist. Ne? Und auch die Wirtschaftskompetenz gar nicht mehr da ist, gar nicht mehr sichtbar ist. Das Land ist wirtschaftspolitisch gegen die Wand gefahren worden. Mit den Grünen ist wahnsinnig viel angerichtet worden. Auch die Corona-Zeit ist angesprochen worden. Das sitzt tief. Und so gesehen ist die Themenlage sicherlich so zugespitzt wie wahrscheinlich noch nie in der Zweiten Republik. Und das ist ein Potpourri, wo man eigentlich die besten Karten hat, hier als stärkste Kraft am Ende durchs Ziel und durch die Ziellinie zu gehen. Ja, die Frage wird sein, wie stark nach oben hin kann sich das ausdehnen. Schön wäre eine Sperrminorität, damit man bei einer Verfassungsmehrheit auch die Möglichkeit hat, sozusagen mit einem Drittel dagegen zu halten. Ist momentan nicht in Sicht, aber das wäre natürlich gut fürs Land.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Strache. Aber eines noch, blicken wir dann noch einmal zurück. Ich meine, Sie haben ja damals auch Koalitionsverhandlungen mit allen Parteien geführt, fairerweise. Ja. Wie läuft das am Ende des Tages ab? Wie kann eine FPÖ mit den Grünen quasi da, wie laufen die Gespräche da ab hinter verschlossenen Türen?
Ich glaube, mit den Grünen wird es nicht wirklich Koalitionsgespräche geben.
Aber wie liefen die vergangenen Gespräche damals eigentlich ab? Ich meine, es wurde ja auch von Seiten der FPÖ damals schon stark gegen die Grünen geschossen.
Naja, 2017 haben wir sie aus dem Parlament fliegen lassen. Das war ja ein schöner Wahlerfolg, wo die Spitzenkandidatin Lunacek dann auch abgewählt worden ist, sodass die Grünen gar nicht mehr im Parlament gesessen sind. Wer weiß, was diesmal passiert. Faktum war, ja, hinter den Kulissen hat es damals schon, auch unter meiner Obmannschaft, so ein Jahr vor der Nationalratswahl 2017, immer wieder Gespräche mit dem SPÖ-Parteichef, mit Kern Christian gegeben, wo man ausgelotet hat, gibt's Gemeinsamkeiten, und die gab's natürlich da oder dort, Synergien sozialpolitischer Art, gesundheitspolitischer Art, auch im infrastrukturellen Bereich. Und da hat man mal ausgelotet, wo sind da Gemeinsamkeiten und wo geht's gar nicht. Und am Ende war das aber dann so, dass nach der Wahl, und ich habe sogar das erste Gespräch mit Christian Kern geführt, ich ihn drauf angesprochen habe und konfrontiert habe damit, ob er es schafft, diesen Cordon de Sanitaire, diese Ausgrenzung gegenüber der Freiheitlichen Partei zu beenden, weil das muss eine Vorleistung sein.
Auf Bundesebene.
Auf Bundesebene, bevor man überhaupt in Koalitionsvverhandlungen gehen kann. Und Nissl hat das ja im Burgenland gemacht mit seiner Basisabstimmung. Und dann kam es sogar zu einer Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei und die hat gut funktioniert. Und das wäre die Grundvoraussetzung gewesen 2017, indem die SPÖ und Christian Kern das aufheben hätte müssen, damit man überhaupt in Verhandlungen treten kann. Sonst machen ja Verhandlungen keinen Sinn. Und er hat damals gesagt, er schafft das nicht, ist nicht machbar, ist undenkbar. Und das war dann letztlich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, es gibt nur eine mögliche Koalitionsvariante, die man verhandeln kann. Und das war dann mit Sebastian Kurz, wo wir in Folge dann die Gespräche begonnen haben.
Das heißt, das war eigentlich nur die zweite Option mit der ÖVP?
Es waren zwei Optionen, wo die eine von vornherein unmöglich war, weil er den Cordon de Sanitaire für die Sozialdemokratie nicht aufheben wollte oder konnte.
Für wie realistisch halten Sie es jetzt beispielsweise, dass Herbert Kickl auch mit Andreas Babler und seiner SPÖ jetzt in Gespräche gehen könnte und dann möglicherweise am Ende des Tages auch eine Koalition herauskommen könnte? Oder müsste sich Andreas Babler am Ende des Tages von der Spitze der SPÖ verschüssen?
Also ich halte das unter Babler eigentlich überhaupt undenkbar. Der hat sich so ideologisch links einbetoniert, Marx und Murks und leninistische Programmpunkte und Positionierungen. Also da würde es die Sozialdemokratie gänzlich in die Luft sprengen. Mhm. Ja, vielleicht passiert das irgendwann einmal. Ich glaube eher, dass manche in der Sozialdemokratie die Tage von Christian Babler schon gezählt haben und da manche hinter den Kulissen, und diese Sachen sind ja auch schon in der Öffentlichkeit behandelt worden, Nehammer soll angeblich ein sehr gutes Verhältnis mit dem roten Finanzstaatsrat Hanke haben. Da soll es schon Gespräche gegeben haben, Auslotungen, ob man ÖVP, SPÖ und gegebenenfalls mit den Neos dann mit einem dritten Partner hier eine Art Brandmauer gegen die FPÖ bilden kann. Und da dürften ein paar in der Sozialdemokratie das auch so favorisieren, dass man quasi den Babler als Parteichef links liegen lässt und halt das Präsidium dann mit Mehrheit vielleicht andere Regierungsvertreter nominiert.
Ist das normal, dass man quasi Monate vor einer geschlagenen Wahl bereits mauschelt, welche Koalitionen da möglich sein könnten am Ende des Tages?
Naja, dass man zumindest auslotet, welche Möglichkeiten kann es geben.
Aber auch so offen. Es ist ja relativ offen öffentlich diskutiert worden.
Das ist relativ, aber ob das gewollt war, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher... Das war eher ungewollt, dass das dann in der Form öffentlich geworden ist. Also die hätten es gern wahrscheinlich in den hinteren Zimmern gerne in Ruhe ausgemauschelt und nicht so öffentlich gehabt. Ich glaube, der Zund kam ja dann über irgendeine rote Ecke in Richtung Peter Westenthaler und der hat das dann bei einem Sender öffentlich gemacht. Mhm. Und so kam dann sozusagen dieser Hintergrund zustande. Ja, aber wir haben in Niederösterreich wieder andere Beispiele gesehen. Wir haben gesehen, also wie da im Wahlkampf die Auseinandersetzung zwischen Hanni Mickl-Leitner, ÖVP und Udo Landbauer, der Freiheitlichen Partei, ja doch eine heftige war. Und der Udo Landbauer war lange Zeit nicht der Gelittene bei der ÖVP. Wir erinnern uns an die künstlich hochgezogene Liederbuchaffäre. Mhm. Und dann hat man trotzdem zueinander gefunden und hat heute eine ansehnliche Landesregierung, die akzeptiert wird, die gute Arbeit macht, wo man jetzt nicht sich großartig um den Hals fällt, ja, aber es funktioniert gut und das zeigt ja, dass die Freiheitliche Partei in der Regierungsverantwortung gute Arbeit leistet. Einerseits in Niederösterreich, andererseits in Oberösterreich, dann in Salzburg und in unserer Bundesregierungszeit haben ja alle geglaubt, wenn wir da in eine Regierungsverantwortung treten, dann werden wir abstürzen von 26%. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben 24-25% konstant in den Umfragen gehalten in einer Regierungsverantwortung und wenn dann nicht dieser künstlich aufgebauschte Ibiza-Skandal gekommen wäre, ja, dann wäre das die Grundlage gewesen, natürlich damals schon auch den Platz 1 in Angriff nehmen zu können.
Bereuen Sie es jetzt eigentlich im Nachhinein, dass Sie der Politik damals den Rücken gekehrt haben?
Es gibt immer Für und Wider. Ja, natürlich kann man sagen, dass vielleicht die eine oder andere Entscheidung von mir falsch war, ja, und die man bereuen kann. Es bringt nur nichts, in den Rückspiegel zu schauen. Mhm. Im Nachhinein, das ändert nichts. Und natürlich in der Distanz ja, hat es auch da oder dort ja auch positive Effekte gehabt. Die war ja immer ins Außen gerichtet, ja, immer für andere da, immer im Außen. Ne. Ich habe jetzt einmal 5 Jahre, 2 unter sehr, sehr schwierigen Umständen, auch einem Existenzkampf, weil man ja, ich sag mit 13 Verfahren, die man umgehängt bekommen hat, jetzt habe ich nach 5 Jahren 11 gewonnen, kriegst ja keinen Kostenersatz, bist ja permanent im Existenzkampf. Aber ich habe wenigstens die Zeit gehabt, einmal mit mir ins Reine zu kommen und mich mit mir stärker auseinanderzusetzen und auch, wenn man so will, auch mein Umfeld und die wenigen wirklichen Freunde, die man hat, kennenzulernen und auch die eigene Familie sozusagen in der Krise, die hinter einem steht. Es hat immer Für und Wider. Ich würde sagen, jede Entscheidung, die man trifft, ist eine Entscheidung, die richtig ist mit allen Fehlern, die auch damit verbunden sind.
Kommen wir noch einmal zurück zum Wahlkampf oder zur Wahlschlacht, besser gesagt. Sie haben vorher ein Zitat genannt, ein Baum, ein Strick, ein Strache, Genick. Also das ist wirklich hart. Also das ist definitiv eine rote Linie. Ich glaube, das beschreitet niemand. Aber wird dann am Ende des Tages auch mit den jeweiligen Vertretern der anderen Partei, in dem Fall mit der SPÖ, wird dann darüber gesprochen und gesagt, erst hier wurde eine rote Linie überschritten oder findet da überhaupt keine Kommunikation statt?
Sollte schon so sein.
War das damals so?
Es gab immer wieder Ansprechpartner bei allen Parteien, mit denen man einfach besser konnte. Da hat es eine menschliche Ebene gegeben. Es liegt ja oftmals auch an der menschlichen Ebene, an der persönlichen Sympathie. Also ich hatte zum Beispiel mit dem sozialdemokratischen Klubobmann Chap immer eine gute Ebene. Wir haben offen über diese Sachen gesprochen. Wir haben ja auch Untersuchungsausschüsse gemeinsam zustande gebracht. Und bei der ÖVP gab es auch immer wieder Ansprechpartner, ob es der Faslamt war, ob es andere waren. Da gab es immer Ansprechpartner, wo man halt diese Ebene gehabt hat und das dann sehr offen an- und ausgesprochen hat und versucht hat, irgendwo eine Bereinigung herbeizuführen. Und klar, das Problem, das wir heute haben, ist, dass abseits der notwendigen inhaltlichen Debatten, und die sollen hart geführt werden, das Ganze schon auf eine sehr, sehr persönlich beleidigende Ebene oftmals heruntergebrochen wird. Und das ist eigentlich der traurige Mechanismus, den wir erleben. Da passieren
allgemein,
schon viele
Verletzungen. Allgemein. In den letzten
allgemein,
Jahren hat sich das allgemein durchgezogen.
Es wird in den letzten Jahren, ist es augenscheinlich und wirklich auffällig, dass man gar nicht mehr versucht, auf der inhaltlichen Ebene zu überzeugen, sondern den anderen auf der menschlichen Ebene schlecht zu machen und fertig zu machen. Und das ist ein ganz ein schlechter Umgang. Das sollten alle überdenken und ändern.
Aber gerade in diesem Zusammenhang muss man ja dazu sagen, jetzt sind diese Aktionen, die ich eingangs schon einmal erwähnt habe, dieses Video mit Adolf Hitler und Herbert Kickl beispielsweise, das passiert alles von sogenannten Vereinen, die jetzt vor kurzem quasi sich gegründet haben, möglicherweise nach der Wahl gar nicht mehr existieren. In weiterer Folge werden die natürlich von ehemaligen SPÖlern oder grünen Abgeordneten und so weiter geleitet. Das ist doch schon etwas Neues, oder? Dass sich jetzt so viele Vereine gründen, die quasi die Demokratie retten wollen und hier eine Brandmauer gegen die FPÖ unterstützen.
Das gab es immer. Das gab es beim Volksbegehren Österreich zuerst, wo das gegründet worden ist und wo man mit Fackeln da marschiert ist gegen ein Volksbegehren und für eine weitere Öffnung der Schleusen der Zuwanderer nach Österreich. Hätte man damals 1993 das Volksbegehren ernsthaft auch behandelt und durchgesetzt, hätte man heute die Probleme nicht. Das gab es dann später, 2015, 2016, wo Vereine sich gegründet haben, wo Gitti Ederer und andere bis hin zum Haselsteiner drinnen waren und aufgerufen haben zu spenden, um eine freiheitliche Partei zu verhindern. Naja, bis heute stellt sich ja die Frage, weil das glaubt ja keiner, dass der Herr Hessenthaler und der Herr Mirfaker ein zivilgesellschaftliches Projekt gelebt haben. Das ist ja absurd. Und jetzt hat man ja offenbar auch die Dame da aus Litauen oder Lettland, woher sie auch immer kommt, aus Riga zumindest genau, verhört und hat festgestellt, da gab es 1 Million Euro Kontobewegungen. Ne? Also das ist ja offenkundig, dass das eine Auftragsarbeit war und dass die Herrschaften natürlich das für Geld getan haben. Ob sie dann das Geld bekommen haben, das man ihnen vielleicht vorher als Karotte hingehängt hat, ist eine andere Frage. Aber das ist ja augenscheinlich und das war eine jahrelange Operation, wo man heute weiß, das hat 2013, 2014 begonnen, wo es auch Zeugenaussagen gibt beim Bundeskriminalamt, dass mein ehemaliger zuständiger Beamter, der bei mir tätig war als Sicherheitsreferent, der Polizist, der dienstfreigestellt war, mit Hessenthaler, Mirfaker und Krisic und anderen auf einem Tisch gesessen ist, 2014 mehrfach und besprochen hat, wie sie mich fertig machen wollen mit Spesenkonstruktionen, mit Drogenunterjubelungen bis hin, dass sie dann offenbar gemerkt haben, nachdem es 2015 vor der Wiener Wahl diesen konstruierten Spesenstick ans Kriminalamt übermittelt haben, dass das nicht greift und dann offenbar zum nächsten Schritt übergegangen sind, nämlich dieses Video zu planen. Mhm. Und das zeigt, dass das eine langfristige Operation war, und dass das zusammenhängt.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, also wir merken es in den letzten Jahren, gegen die FPÖ wird natürlich mit allen Mitteln gearbeitet, um sie zu verhindern, um sie dementsprechend daran zu hindern, den Kanzler zu stellen. Sie waren ja dann zwischenzeitlich zumindest für 1,5 Jahre dann Vizekanzler, ehe die ganze Koalition dann gesprengt wurde durch das Ibiza-Video. Herr Strache, nichtsdestotrotz, mich würde noch interessieren, was glauben Sie, stecken da auch andere Mächte dazwischen noch oder stecken die auch noch mit drinnen? Sind da möglicherweise nicht gewählte Organisationen, sogenannte NGOs, größere NGOs dahinter, um eben zu verhindern, dass die FPÖ in Österreich dementsprechend an Macht gewinnt? Ich weiß nicht, das World Economic Forum beispielsweise, gibt es da Interesse, die FPÖ zu klein zu halten am Ende des Tages?
Naja, dass es globale Strukturen gibt und globale Netzwerke gibt, die auch globale Interessen vorantreiben, das liegt ja auf der Hand und ist evident. Ob das jetzt mit dem Migrationspakt zu tun hatte, mit der UNO, ja, den wir verhindern konnten, ob das jetzt World Economic Forum ist, wo der Herr Klaus Schwab seine Sachen zum Besten gibt, bis hin zu anderen Gruppierungen, ob das jetzt die Bilderberger sind oder andere Strukturen, bis hin auf Club of Rome, wo immer wieder über globale Strukturen und Szenarien diskutiert und gesprochen wird, wohin man die Welt führen will. Und da dürften jetzt sozusagen diese unterschiedlichen Interessenslagen aufeinandertreffen. Die einen stehen da, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine Praxis, die anderen wollen offenbar eine globale Entwicklung hin Richtung einer One-World-Struktur. Und dagegen stehen andere, die sagen, wir wollen eine multipolare Welt, und die halten dagegen. Und da ist momentan ein großer globaler Umbruch ja sichtbar und gegeben. Und das ist eben spannend, deshalb habe ich mir das heute auch mitgebracht, das Zitat, weil da hat einmal der Bruder vom Weizsäcker, der Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Buch geschrieben, nämlich Der bedrohte Friede. Und das ist echt bemerkenswert, was der vor 36 Jahren in diesem Buch geschrieben hat, nämlich, dass die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen, die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken, alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen, Rentenzahlungen zuerst und Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verarmt sein, hat er geschrieben. Mhm. Das erlebt man gerade. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Und da schreibt er über diese ganzen Entwicklungen. Und um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig in Richtung eines totalen Überwachungsstaates gehen, um sozusagen weltweit kontrollierte autoritäre Strukturen zu schaffen. Das sind alles Sachen, über die wir heute diskutieren. Das hat der Bruder vom Weizsäcker geschrieben und vieles mehr.
Damals
zum Thema Kapitalwelt vor 36 Jahren hat da jeder gesagt, was schreibt der da? Das ist ja unglaubwürdig. Heute erleben wir in vielen Bereichen erst, der war entweder ein Hellseher oder vielleicht war er sogar irgendwo einmal eingeladen, wo er das gehört hat.
Aber das ist ja das Spannende, Herr Strache. Und da sagen ja auch viele, wenn zum Beispiel Politiker beim World Economic Forum ein- und ausgingen, dann ist das quasi eine Befehlsausgabe. Ja? Und jetzt wissen wir, dass einige grüne, rote, schwarze Politiker jedes Jahr nach Davos fahren und sich quasi dort anschließen und auch mitunter WF-Jünger sind. Ist das eine Befehlsausgabe? Werden dort wirklich Befehle ausgegeben? Was glauben Sie, was steckt dahinter?
Naja, da ich dort nicht war, kann ich es nicht sagen und nicht bestätigen. Ich habe keine Befehlsausgabe gekriegt. Ich habe einmal erlebt, eine Einladung zur Bilderberger Konferenz, wo ich damals mir überlegt habe, nehme ich die Einladung an oder nicht. Ich habe dann mich entschieden, sie nicht anzunehmen, weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich die annehme, wer weiß, was ich dort erlebe, vielleicht kommen da ein paar wichtige Herrschaften und verlangen von mir etwas, was ich nicht erfüllen kann, und da bleibe ich mir treu und dann mache ich es eigentlich noch gefährlicher. Ne? Das war damals meine Überlegung. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, vielleicht hätte mich jemand mit dem Video konfrontiert. Ich meine, heute kann man ja alles für möglich halten.
Aber glauben Sie am Ende des Tages, dass sogenannte NGOs hier einen Einfluss haben, auch auf den jetzigen Wahlkampf in Österreich?
Einfluss. Ich glaube, dass sie grundsätzlich strukturell Einfluss haben. Wir wissen alle, und da hat sich ja jeder aufgeregt, wie als Vizekanzler damals im Rahmen einer Ministerratspressekonferenz natürlich auch kritische Worte gegenüber George Soros gefunden habe und auch die Hintergründe hinter der Migrationsbewegung aufgezeigt habe, die ja auch durch seine finanziellen Mittel und NGOs möglich gemacht worden sind. Die machen es nämlich anders als die Australier. Die Australier sagen no way und verteilen in den Ländern, in unterschiedlichen Sprachen, in den Herkunftsländern der möglichen Migranten, probiert es gar nicht zu uns zu kommen, wir schicken euch konsequent zurück. Und die NGOs, die der Soros unterstützt hat, machen das Gegenteil. Die tun in den jeweiligen Landessprachen Folder verteilen nach dem Motto, kommt's nach Europa, ihr seid herzlich willkommen und kriegt ein tolles Sozialsystem gesichert. Also das zeigt schon was auf. Ja. Und da gibt's natürlich Steuerungen. Und ich habe ja einmal vor langer Zeit auch die Ehre gehabt, mit dem Ministerpräsidenten Ungarns, mit Orban, über das Thema zu sprechen. Und das war interessant, weil er mir gesagt hat, er hat den Kommunismus bekämpft und für die Freiheit seines ungarischen Volkes und seines Landes gekämpft. Und da hat er ja in der Ursprungsbewegung bei einer von Soros unterstützten Bewegung mitgemacht, bis er dann draufgekommen ist, dass die andere Seite genauso ist. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo er gesagt hat, weder noch, wir müssen eine freie neue Gesellschaft bauen, die föderal strukturiert ist, die auch auf die Nationalstaaten Wert legt und die nicht sozusagen so einer globalistischen Steuerung ausgeliefert ist.
Ist es in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass sich auch vor kurzem diese neue Fraktion im EU-Parlament gegründet hat, die Patrioten für Europa, wo auch Orban und Herbert Kickl mit dabei sind oder auch federführend waren, dass sich diese neue Fraktion gegründet hat? Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
Na, extrem.
Kann das etwas entscheiden am Ende des Tages dann?
Ja, auf alle Fälle, denn ich sage, da hat man jetzt gemerkt, dass in Europa, auch in diversen Regierungen, siehe Holland mit Geert Wilders, ja, auch jetzt in der Asylfrage, man sich dort beginnt, etwas zu trauen, ja, dass sich etwas verändert und dass sozusagen das Stärkeverhältnis sich verändert. Das wird nicht von heute auf morgen gänzlich kippen, aber es geht in die richtige Richtung. Und das zeigt schon, dass da zwei Welten aufeinanderprallen. Ich habe immer gesagt, der globale politische Wettstreit findet eigentlich nur mehr zwischen links und rechts statt. Egal, wo wir uns befinden. Schauen wir in die USA. Du hast den linken Vertreter der Demokraten, den Joe Biden und die Kamala Harris. Du hast auf der rechten Seite Donald Trump. Ne? Und der wird ja verteufelt ohne Ende und hat sogar schon zwei Attentatsversuche jetzt überlebt. Mhm. Also man kann nur hoffen und beten, dass er die Präsidentschaftswahl überlebt und dass das fair vonstatten geht. Aber wir erleben das Gleiche, der Putin, böser Rechtsextremist und Netanyahu, böser Rechtsextremist. Also du bist ja nur mehr verwundert, was da für Rechtsextremisten überall herumlaufen. Und das zeigt schon eins auf global, dass da ein politisch-ideologischer Wettstreit zwischen links und rechts stattfindet. Und die Linken sind eigentlich die Globalisten. Das ist das Spannende dabei. Ne? Und die Rechten wollen eigentlich mehr für eine nationalstaatliche, föderale Struktur eintreten. Und das ist schon ein interessantes Momentum.
Aber man muss ja dazu sagen, durch diese ständige Verwendung von rechtsextrem etc., da wird ja der Begriff eigentlich irgendwann einmal inflationär und es
interessiert
keine mehr.
Natürlich, ja. Das stumpft natürlich alles ab. Extremismus will keiner. Keiner will, dass jemand politische Inhalte mit Gewalt und undemokratischen Mitteln durchsetzt.
Das macht das auch keiner.
Genau, das ist etwas, was jeder ablehnt, aber das findet auch nicht statt. Und heute wird mit dem Begriff inflationär herumgeschmissen, wo er überhaupt nicht zu verwenden ist.
Mhm. Ja. Auch die FPÖ wird ja regelmäßig als rechtsextreme Partei quasi eingestuft.
Genau.
Zumindest von den anderen Parteien. Herr Strache, noch kurz zum Schluss quasi, würde mich noch interessieren, ich meine, Sie haben den Wahlkampf jetzt von außen quasi mitbeobachtet. Mhm. Sie haben jetzt erlebt, wie die Debatten über die Bühne gegangen sind, sofern Sie sich angesehen haben. Was glauben Sie am Ende des Tages? Was wird herausgekommen am 29. September? Welche möglichen Koalitionen stehen uns bevor? Oder ist die abgesprochene Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bereits schon fix?
Es ist zu befürchten, dass da schon sehr, sehr viel im Vorfeld einbetoniert worden sein könnte. Ja. Ist die Frage, inwieweit man das nach dem Wahltag noch aufbrechen wird können. Aber ich befürchte, dass da schon einiges an Vorarbeit stattgefunden hat in die Richtung. Interessant war im Wahlkampf, die Plakate der Freiheitlichen Partei haben kein einziges Thema drauf gehabt. Ja, es war interessant, es war also mit den Botschaften der Emotion arbeitend. Ja. Euer Wille geschehe. Ja.
Und, fünf gute Jahre etc.
Ja, genau. Ja. Und es war aber auch spannend zu sehen, in den Duellen und in den Fernsehdebatten, auch gestern, Kickl-Nehammer, dass beide eigentlich von der Tonalität her sehr staatstragend sich verhalten haben. War ein bisschen zum Einschlafen, muss ich sagen, aber es war eine staatstragende Ebene. Die Frage ist, inwieweit das Hochwasser noch eine Beeinflussung auf die Wahl hat, das kann ich nicht sagen, das kann man nicht einschätzen. Aber von der Ausgangsposition ist sicherlich die FPÖ die vom Wahlkampf weg, vom Staat weg, sicherlich die beste Ausgangsposition hat.
Also hatten Sie gestern auch den Eindruck, dass hier möglicherweise schon quasi Gespräche im Hintergrund führen, beziehungsweise werden jetzt auch schon Gespräche geführt? Gab es das in der Vergangenheit?
Das glaube ich nicht. Also sobald der Wahltag nicht zu Ende ist, nicht.
Das heißt, es wird wirklich erst eine Woche hauptsächlich.
Also wenn, dann haben so Vorfühlgespräche vor Beginn des Wahlkampfs stattgefunden. Mhm. Im Wahlkampf nicht. Da ist jeder so fokussiert und muss er fokussiert sein sozusagen auf seine Botschaften, auf ich sage, das ist wie bei den Olympischen Spielen, du trainierst da drauf hin und dann ist der Startschuss und dann willst du als Erster durchs Ziel. Ja? Und da kannst du nicht nach links und rechts schauen und dich da mit anderen beschäftigen. Das geht vorher und dann auch nach dem Wahltag, wenn sozusagen die Karten neu gemischt sind, das Ergebnis feststeht, dann wird es diese Gespräche geben und die Frage wird sein, inwieweit der eine oder andere sich vorher schon einbetoniert und festgelegt hat oder vielleicht doch noch in einer Selbstreflexion zur Vernunft kommt und sagt, wir sollten eigentlich das tun, was die Bevölkerung sich mehrheitlich wünscht, nämlich eine bürgerliche Koalition Mitte-Rechts.
Wie eingebettet ist Ihrer Meinung nach eigentlich Herbert Kickl in der FPÖ, in der eigenen Partei? Weil man muss ja immer dazu sagen, Kritik kommt ja von den anderen Parteien. Ja, mit der FPÖ können wir, aber eben nicht mit Herbert Kickl. Was glauben Sie, ist Herbert Kickl in der FPÖ einbetoniert, ein Fundament? Er hat ein Fundament, er geht da nicht weg.
Also das Spiel haben wir immer gehabt, wie der Jörg Haider Obmann war, aber der Jörg Haider, der Gott sei bei uns und mit dem geht's nicht. Und dann wie ich war es so, bis man das dann irgendwann einmal doch gesehen hat, dass es möglich war 2017. Und jetzt macht man es halt beim Herbert Kickl. Ich glaube grundsätzlich...
Also nichts Neues.
Ist nichts Neues, aber grundsätzlich als Parteiobmann musst du dich auch natürlich immer weiterentwickeln. Du musst eine soziale Kompetenz haben, du musst auf Menschen zugehen können, du musst, ich habe immer gesagt, ganz bewusst in unserem Lager kameradschaftlich auch sein. Die Leute müssen gern kommen, die müssen aus Überzeugung kommen, das muss Freude machen, es darf keine Angst haben. Und wenn du das lebst dann, und der Erfolg dir recht gibt, dann bist du als Parteiobmann in Wahrheit unangefochten.
Glauben Sie auch am Ende des Tages, dass die neue, große, alternative Medienlandschaft in Österreich hier auf diese Wahl einen großen Einfluss hat am Ende des Tages und deswegen auch so bekämpft wird jetzt im Zuge des Wahlkampfs?
Natürlich, also die hat ja, natürlich hat diese alternative Medienlandschaft ein Gewicht gewonnen. Ja, ich habe das damals begonnen als Parteichef mit Facebook, ja, wo wir gestartet sind, ich glaube 2008, 2009 und dann haben wir auf einmal 900.000 Follower gehabt. Ne? Und auf einmal kommst du zu Menschen heran, die du vorher nicht erreichst. Mhm. Ja? Und auch ungefiltert und auch unzensuriert mit deiner Botschaft. Mhm. Und das hat natürlich zugenommen. Das heißt, die gesamte moderne Kommunikation, alternative Medien, die sind heute natürlich ein Medienfaktor. Und das ist für manche unangenehm, weil das natürlich, wenn es um Konkurrenz geht, manche haben keine Freude vor Konkurrenz. Ich sag, Konkurrenz tut immer gut, ist immer gesund, weil die Konkurrenz dazu führt, dass der andere sich mehr anstrengt.
Und wie eingangs schon erwähnt, die FPÖ käme nie auf die Idee, eben ein linkes Medium dementsprechend vom Aschermittwoch beispielsweise auszuladen oder nicht hineinzulassen. Das käme der FPÖ nicht in den Sinn. Und das ist auch bei Ihnen nicht passiert.
Und wenn es ihr in den Sinn käme, wäre es ja bei einer eigenen Veranstaltung noch argumentierbar, aber nicht bei einer Wahl, ja, die, wo alle Bürger gleich sind, jeder seinem Wahlrecht nachkommt und daher natürlich alle Medienvertreter darüber auch entsprechend berichten sollen. Bei einer privaten Veranstaltung oder bei einer Parteiveranstaltung kann man es ja sogar noch erklären und sagen, das ist eine geschlossene Veranstaltung, wir wollen gewisse Medien nicht dabei haben, wir wollen heute unter uns sein, wir wollen da nicht wieder erleben, dass da vielleicht Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden, das ist ja noch verständlich. Ne? Aber wenn es jetzt darum geht, dass jetzt die Kandidaten zu einer Diskussion kommen oder ein Wahlergebnis zu rechtfertigen haben oder zu verantworten haben, na, dann kann es nicht sein, dass Medienvertreter ausgeschlossen werden.
Können Sie auch mitunter verstehen, dass Herbert Kickl auch die eine oder andere Elefantenrunde da quasi ferngeblieben ist?
Ich kann es verstehen, man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe immer den Zugang gehabt, jede Medienpräsenz zu nützen und mich dieser zu stellen, aber es ist auch ein Zugang, den ich bei ihm nachvollziehen kann. Er sagt, er ist da unfair behandelt worden und er lässt sich so nicht behandeln und wenn es da kein Umdenken gibt, dann kommt er halt dort nicht hin. Das ist legitim, dass er diese Entscheidung trifft. Am Ende muss man sich die Frage stellen, Kosten-Nutzen-Rechnung, hat es was gebracht oder nicht?
Das sehen wir dann am 29. September, spätestens dann wissen wir es. Letzte Frage noch, Herr Strache, oder besser gesagt, haben Sie noch einen Appell an unsere Zuschauer?
Zur Wahl gehen. Unsere Vorfahren haben dieses demokratische Recht für uns alle erkämpft. Und deshalb ist es so wichtig, hinzugehen. Und ich kann nur sagen, ich selbst, das ist kein Geheimnis, ich wähle die Freiheitliche Partei.
Herr Strache, ich sage danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, dass Sie von Ibiza hier zu uns ins Studio gekommen sind. Danke für Ihre Zeit.
Ibiza ist immer eine Reise wert und das ist ganz wichtig. Ich lasse mir diese wundervolle Insel von diesen Herrschaften wie mir vergönnt, Hessenthaler, nicht nehmen.
Danke nochmal für Ihre Zeit.